Was tun, wenn ein Kind kleiner ist als die anderen? Aus medizinischer Sicht ist das in den meisten Fällen kein Grund zur Besorgnis, sagt Universitätsprofessorin Doktorin Gabriele Hartmann.
Wachstumsstörungen sind sehr selten. Die Wachstumsstörungen, mit denen wir es in unserer Spezialambulanz und auch im Expertisezentrum zu tun haben, sind allesamt Erkrankungen, die zu den seltenen Erkrankungen gehören. Da sprechen wir von einer Inzidenz von 1 zu 5.000 oder 2 bis 4 pro 10.000.
Womit diese seltenen Erkrankungen im Rahmen einer Wachstumsstörung zusammenhängen und was Eltern am besten tun können, wenn ihr Kind in Bezug auf die Größe an der untersten Grenze des Normbereichs der dritten Perzentile kratzt, darüber sprechen wir jetzt.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstehe. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts und heute spreche ich mit Universitätsprofessorin Doktorin Gabriele Hartmann, vormals Häusler, über Wachstumsstörungen und Kleinwüchsigkeit. Frau Hartmann, schön, dass Sie da sind.
Es freut mich auch sehr, danke.
Sie sind ja pädiatrische Endokrinologin an der MedUni Wien, wo Sie eine Ambulanz und ein Labor leiten. Außerdem sind Sie Koordinatorin des designierten Expertisezentrums für seltene Knochenerkrankungen und Wachstumsstörungen, das Vienna Bone and Growth Center. Bevor wir jetzt gleich in das wirklich sehr interessante Thema reinstarten, möchte ich noch ganz kurz klären, was Endokrinologie genau bedeutet, weil ich muss gestehen, ich wusste das vor unserem Gespräch noch nicht so genau. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und habe verstanden, man kennt sich dann mit dem endokrinen System ganz gut aus, also dem System im menschlichen Körper, das Hormone steuert und leitet. Da gibt es die Schilddrüse, die kennt man, die Hirnanhangsdrüse. Und wenn etwas davon im Kindesalter krank wird oder nicht so funktioniert, wie es soll, dann kommt man zu Ihnen. Kann man das in etwa so sagen?
Ja, ganz genau. Also die Endokrinologie ist die Lehre der Hormone und die pädiatrische Endokrinologie, die da im Titel der Ambulanz und des Zentrums erwähnt ist, das ist eben die besondere Bezugnahme auf kindliche Hormonstörungen.
Und das kann eben zu unserem heutigen Thema führen, nämlich zu Wachstumsstörungen beziehungsweise zu Unterschieden in der Größe, wie man es auf den ersten Blick jetzt erkennen würde wahrscheinlich. Meine ältere Tochter, die geht in die Volksschule und in ihrer Klasse gibt es Kinder, die sind gleich alt zwar, aber nicht gleich groß. Also es gibt zum Beispiel ein Mädchen, das ist um einen Kopf größer als das kleinste Mädchen in der Klasse. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein und ab wann sollte man sich darüber als Eltern Gedanken machen?
Also wenn wir jetzt wirklich mit der Endokrinologie fortfahren und mit der Definition, wie sehr die Hormone Einfluss auf das Wachstum und damit auf die Körpergröße haben. Hormone sind wichtig für das Wachstum, aber die Forschung der letzten Jahre hat doch gezeigt, dass einen wesentlich größeren Anteil an den unterschiedlichen Körpergrößen in der Normalbevölkerung, also zum Beispiel auch in der Volksschulklasse ihrer Tochter, die Gene haben.
Jetzt weiß ich als Mutter, dass man, wenn man zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin geht, da wird dann immer geschaut, wie groß ist das Kind und ist es in der Norm? Ab wann, machen wir es nochmal konkret, sollte ich mir denn jetzt Sorgen machen?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Nämlich, das ist auch sehr wichtig in unserem klinischen Alltag, einerseits natürlich Sorgen ernst zu nehmen, andererseits aber auch zu besprechen, welche Art von Sorge hier vorliegt. Ich denke, es ist, wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen und noch nicht beim Kinderarzt sind, sondern einfach die unterschiedlichen Körpergrößen der Kinder mal betrachten, ganz natürlich und auch in uns verankert, dass es uns auffällt, wenn Varianz auftritt. Und dass wir eher beunruhigt sind, wenn Kinder kleiner sind als andere, als wenn sie größer sind. Wir werden heute nicht oder nur sehr wenig über Großwuchs reden, aber es gelten hier eigentlich die gleichen Regeln. Und wir müssen also als Ärzte unterscheiden, ob das diese Art von Sorge ist, erklärt zu bekommen, warum ist mein Kind kleiner als ich, muss ich mir Sorgen machen, fehlt ihm etwas, muss ich eine Durchuntersuchung machen, ist eine Therapie möglich? Und auf der anderen Seite medizinische Sorge, wenn ich so nennen darf, also die Perspektive des Kinderarztes. Kann bei einem Kind eine Wachstumsstörung vorliegen, die A, abgeklärt gehört, weil sie andere Symptome auch machen kann, und B, eventuell behandelt werden kann. Und für diese Entscheidungsfindung ganz am Anfang ist das Abmessen wichtig, indem ich also feststelle, objektiv betrachtet, um wie viel ist denn dieses Kind kleiner als der Durchschnitt oder kleiner als der unterste Normbereich, und auch den Verlauf zu beachten, also nicht nur den aktuellen Messwert, sondern wie sich die Längenwerte in der Vergangenheit entwickelt haben. Das führt dann zum Begriff der sogenannten Wachstumskurve oder Perzentilenkurve, die tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Community, wir nennen das Konsensus-Guidelines, hier in diesen Konsensus-Guidelines für die Abklärung von Wachstumsstörungen ist ganz klar festgelegt, dass diese Messwerte Ausgangspunkt sind für die Frage, ob ein Kind eine Abklärung braucht.
Verstehe ich das jetzt richtig? Das heißt, wenn mein Kind in dieser Kurve halbwegs in der Norm ist, dann brauche ich mir wegen Wachstumsstörungen keine Sorgen machen.
Nicht unbedingt, weil es ja, wir haben schon über die Gene gesprochen. Es kann ja sein, dass ein Kind an und für sich aufgrund der Elterngröße ein sehr hohes Wachstumspotenzial hat. Und wenn dieses Kind dann im untersten Normbereich liegt, kann ohne weiteres sein, dass dennoch eine Wachstumsstörung vorliegt. Aus diesem Grund beinhalten diese Kriterien insgesamt drei wichtige Eckpfeiler. Das eine ist die absolute Größe des Kindes. Und da ist es schon so, dass Kinder, die im Normbereich liegen, sehr, sehr unwahrscheinlich eine Wachstumsstörung haben. Das zweite ist der Verlauf. Also wenn ein Kind immer an der gleichen Linie einer Perzentilenkurve wächst, ist der Verdacht auf eine zugrunde liegende Wachstumsstörung schon sehr, sehr viel geringer. Und das dritte ist eben diese sogenannte, wir nennen das Diskrepanz zur genetischen Ziellänge. Da gibt es eine ganz, ganz einfache Formel, die biologisch nicht wirklich sehr gut begründet ist, aber aufgrund der Erfahrung, dass es einen Zusammenhang zwischen der Elterngröße und dem Geschlecht und der tatsächlichen perzentilen Verlaufskurve des Kindes gibt. Aus diesen drei, wir nennen das auxologische Kriterien, also Messwertkriterien, das ist mal der Anfang.
Sie haben von Wachstumsstörungen gesprochen und dass es ganz gut ist, wenn man gerade in den Anfangsjahren mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt abklärt und schaut, ob die Kurve passt, ob das alles im Normbereich ist. Wenn man jetzt Wachstumsstörungen erkennt, wo kann man denn da eingreifen? Also warum ist es so wichtig, es zu erkennen?
Ja, also obwohl ich mich meine gesamte berufliche Laufbahn lang mit Wachstumsstörungen beschäftige und auch ein großes Herz für Wachstumsstörungen habe, muss ich doch immer wieder sagen, Wachstumsstörungen sind sehr selten. Die Wachstumsstörungen, mit denen wir es in unserer Spezialambulanz und auch im Expertisezentrum zu tun haben, sind allesamt Erkrankungen, die zu den seltenen Erkrankungen gehören. Da sprechen wir von einer Inzidenz von 1 zu 5.000 oder 2 bis 4 pro 10.000. Währenddessen die dritte Perzentile ja 3 von 100 sind oder 1 von 33. Also das Kind, um es bildlich auszudrücken, das kleinste Kind in der Klasse hat nur eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, Gott sei Dank, krank zu sein. Und genau deswegen, weil man ja nicht von Laien, von Eltern, die keine medizinische Ausbildung haben, erwarten kann, das gleich diesbezüglich einzuordnen, ist es so wichtig, das Kind richtig abzumessen und diese Messwerte und die Kriterien, die ich eingangs erwähnt habe, einfließen zu lassen, um festzustellen, ob man wirklich eine Abklärung machen muss. Sehr oft ist es beim Kinderarzt mit der Erklärung, dass das Kind normal wächst, ist dieses aufklärende Gespräch ausreichend, um die Eltern zu beruhigen. Sollte dann wirklich eine Abklärung nötig sein, weil das Kind viel kleiner ist als die dritte Perzentile, weil das Kind mit der Körpergröße in der Kurve abgefallen ist, dann gibt es eine Handvoll relativ einfacher Untersuchungen, die der Kinderarzt auch durchführen kann, Und dann, wenn diese einfachen Diagnosen ausgeschlossen sind, auch überweisen kann an einen pädiatrischen Endokrinologen, um diese seltenen Formen von Wachstumsstörungen auch abzuklären. Natürlich auch im Hinblick darauf, ob eine Therapie nötig ist.
Mhm. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zu diesen seltenen Wachstumsstörungen sagen? Also woran liegen die? Was sind da die Ursachen? Und welche Formen von Therapie gibt's wann?
Ja, weil wir schon begonnen haben mit der Endokrinologie und ich selbst bin ja auch pädiatrische Endokrinologin und alles, was mit Wachstumsstörungen zu tun hat, hat auch in meinem Gebiet sehr lange nur mit Hormonen zu tun gehabt. Fangen wir also mit dem Wachstumshormonmangel an. Der Wachstumshormonmangel hat eine Häufigkeit von eben circa 4 pro 10.000 Kindern. Ursächlich daran ist die wirklich verminderte Produktion von Wachstumshormonen in der Hypophyse. Die Ursache kann sein, dass die Hypophyse zu klein angelegt ist oder dass Gene betroffen sind, die an der Bildung von Wachstumshormonen beteiligt sind. Und dieser Wachstumshormonmangel äußert sich dann im Alter von beginnend 2, 3 Jahren. Interessanterweise sind die Kinder noch ganz normal groß bei der Geburt und wachsen auch oft im Säuglingsalter normal. Also einerseits ist das Häufigkeitsmaximum im Kleinkindesalter, wo die Kinder, die Wachstumskurve dieser Kinder die Perzentile kreuzt. Und je nachdem, wie groß die Eltern sind, dann eben auch die dritte Perzentile unterschreitet. Andere Formen des Wachstumshormonmangels werden gleich im frühen Säuglingsalter oder in der Neonatalzeit diagnostiziert, weil die Kinder auch andere Ausfälle von Hormonen in der Hypophyse haben. Und wenn ein Neugeborenes mehrere Hormonausfälle hat, dann kommt es häufig zu Unterzuckerung und dadurch dann zur Diagnose, dass ein kombinierter Hormonmangel vorliegt, eben auch das Wachstumshormon betrifft. Wenn die Diagnose, die nicht unaufwendig ist, hierzu braucht es sogenannte Wachstumshormonstimulationstests. Das heißt, da wird dann schon eine Untersuchung in einer speziellen Abteilung für Kinderheilkunde durchgeführt. Wenn dieser Wachstumshormonmangel aufgrund von Stimulationstests dann gesichert ist, kann eine Hormontherapie zu einer völligen Normalisierung der Körpergröße führen. Und das möchte ich schon nochmal sagen, das ist nur der Fall, wenn auch ein Mangel besteht, weil der Unterschied für die Körpergröße in der Normalbevölkerung nicht hormonell bedingt ist. Mhm. Das ist also die eine Gruppe von seltenen Wachstumsstörungen, endokrin bedingt. Die andere Gruppe, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat an Ursachen für seltene Wachstumsstörungen, sind genetisch bedingte Wachstumsstörungen. Natürlich hat es die schon immer gegeben, aber die Diagnose von genetisch bedingten Wachstumsstörungen ist häufiger geworden durch die leichter zugänglichen Methoden. Unter diesen genetisch bedingten Wachstumsstörungen gibt es eine große Gruppe, die wir Skelettdysplasie nennen. Und in der Gruppe der Skelettdysplasie wiederum eine Gruppe, die relativ häufig noch unter den Skelettdysplasien ist, das ist die Achondroplasie oder Hypochondroplasie.
Nur weil da jetzt ganz viele Fremdwörter jetzt auch waren, Skelettdysplasie, darf ich mir vorstellen, einfach Probleme mit den Knochen.
Ja, um es genau zu sagen, ein spezieller Teil des Knochens, nämlich mit der Wachstumsfuge. Mhm. Und es gibt eben wirklich mehr als mittlerweile 200 Formen von sehr seltenen Wachstumsstörungen, deren Ursache in einer gestörten Regulation des Längenwachstums in der Wachstumsfuge liegen. Und diese kurze Begriffszusammenfassung ist dann die Skelettdysplasie. Es gibt auch eine einfache Möglichkeit, sich als Eltern mal zu orientieren. Wie groß ist mein Kind? Kann eine Wachstumsstörung vorliegen? Wie verläuft das Längenwachstum? Wie ist das jetzt mit meiner Größe? Wie ist das mit dem Zusammenhang des Geburtsgewichts? Wir haben hier eine Webseite entwickelt, die heißt wachstum.at. Genau hierfür, für Eltern, aber auch für all diejenigen, die keinen Zugang zu einer kostenpflichtigen Software haben. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, als Eltern auch eine Orientierung darüber zu haben, was sie dann an Begrifflichkeiten beim Kinderarzt oder im Rahmen einer Abklärung erwartet.
Dieses Perzentilenprojekt, das Sie gerade angesprochen haben, das ist ein Teil Ihrer Forschung auch. Was derzeit sonst noch ansteht in Ihrem Fachbereich, darüber sprechen wir gleich. Es ist Zeit für eine kleine Pause.
Die Kaffeepause.
Ja, wie gewohnt hier in der Kaffeepause im Podcast wandern wir auch ein bisschen durchs Austria Center Vienna und sind heute in der Business Lounge gelandet. Sie kennen das Austria Center Vienna ja ganz gut, auch schon vom letzten Kongress, bei dem Sie Tagungsleiterin auch waren vor einigen Jahren. Ist das hier so ein Bereich, diese Business Lounge, sehr hell, Hochstühle, man kann sich zurückziehen oder gerade als Tagungspräsidentin wahrscheinlich wird es nicht viel Zeit zum Zurückziehen geben, oder?
Ja, stimmt. Also ich mag die Atmosphäre hier, muss aber zugeben, dass ich während der Tagung aktuell hier wenig Zeit, sondern mehr hinter den Kulissen oder auch am Podium anlässlich der Einführung verbracht habe. Ja, so eine Tagung ist meist in unserer beruflichen Laufbahn einer der Höhepunkte, weil doch alle Kollegen international hierher kommen, weil man sehr stolz ist, auch die eigene Stadt vorzustellen oder zum gelungenen Ablauf einer Tagung beizutragen. Das war schon eine tolle Sache. Ja.
Was machen Sie denn generell? Weil ich denke mir, wenn ich Ihnen so zugehört habe vorhin, ich habe Sie auch vorgestellt mit den vielen Positionen, die Sie auch innehaben. Das klingt nach einem sehr erfüllten und gefüllten Leben. Was machen Sie denn abseits Ihres Berufs, um vielleicht auch ein bisschen Abstand zu gewinnen?
Was mache ich abseits des Berufs? Ja, ich bin viel draußen. Ich bin gerne gestaltend, würde ich mal sagen, sowohl im Garten als auch einfach in Bewegung. Also Radfahren, Laufen, Musik.
Welche Richtung?
Ja, meine Gene sind also nicht in Ärztefamilien beheimatet, sondern auf der einen Seite eben, wie gesagt, eher in der Landwirtschaft und auf der anderen Seite in der Musik, also Klavier und Cello.
Das heißt, Sie sind auch einer der Ersten, die in den Bereich der Medizin gegangen ist, aus Ihrer Familie?
Aus meiner Familie, ja, ja.
Was hat Sie denn damals bewogen? Also wie wird man denn pädiatrische Endokrinologin?
Ja, das war ein großer Zufall. Um ehrlich zu sein, wollte ich immer Sprachen studieren. Für den Musikberuf hat mir offensichtlich das Talent oder die Ausdauer gefehlt. Und es war dann tatsächlich eine ganz schnelle Entscheidung, weil mein damaliger Freund auch Medizin studiert hat. Mhm. Also ziemlich unreife Entscheidung. Und das hat sich dann während des Studiums rasch geändert und der Bezug zur Endokrinologie war dann eben das Kennenlernen des Betriebs an einer Universität, das Interesse daran, sich einem Thema wirklich intensiv, detailliert zu widmen und auch Erkenntnisgewinn auf rationaler Basis, also das ist schon, Sie haben es erwähnt, wohl anstrengend, so ein Leben an einer Uni, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schön.
Weil es einfach gut zu unserem Thema passt, waren Sie mit Ihrer Größe eigentlich immer zufrieden?
Ich bin relativ groß, also 1,72 und bin mir als junges Mädchen oft zu groß vorgekommen. Deswegen kann ich mich gut einfühlen in beide Richtungen. Wahrscheinlich fällt es mir leichter, mit großen Mädchen mich einzufühlen, weil ich mich da besser erinnern kann. Kann mich aber gut erinnern, als ich einmal in Peking in der U-Bahn gefahren bin und so viel größer als die anderen war, wie eigenartig das für mich war, einfach weil ich beachtet wurde, weil ich vielleicht auch kommentiert wurde, das habe ich nicht verstanden. Also ich denke, das ist schon eine Beobachtung, die man auch für das Thema Kleinwuchs gut einbringen kann. Also ich denke, es ist dieses Anderssein als die anderen etwas, was man eben kindgerecht vermitteln muss. Und die Wahrnehmung der Kinder ist halt sehr unterschiedlich. Diese Wahrnehmung, anders zu sein als die anderen, ist ja nicht von Anfang an wirklich Thema.
Musik. Ja, wir sind wieder zurück aus der Kaffeepause und Sie haben gerade aus eigener Erfahrung erzählt, dass es ein komisches Gefühl sein kann, viel größer oder viel kleiner zu sein als der Durchschnitt. Kleinwüchsige Menschen, die haben im Alltag ja alleine aufgrund ihrer Körpergröße immer wieder Probleme, oft auch psychische, und darüber werden wir ausführlich in der nächsten Podcast-Folge sprechen. Aber abgesehen davon, gibt es denn durch eine Kleinwüchsigkeit auch sowas wie medizinische Folgen, also weiterführende gesundheitliche Probleme?
Zu den Wachstumsstörungen mit extremen Körpergrößen, hier kann es zu medizinischen Komplikationen führen, die auch wirklich medizinisch abgeklärt und medizinisch betreut werden müssen. Deswegen ist auch die Diagnosestellung essentiell. Also Betroffene mit Hormonmangel, der nicht behandelt wird, werden vor allem sehr klein sein und werden auch Probleme mit der Muskelkraft haben und mit den Lipiden. Aber ein Mensch, der genetisch bedingt klein ist, wird ganz andere Probleme haben. Vielleicht Stenosen in der Wirbelsäule, die zu Nervenschmerzen führen, oder ein Säugling, das eine beträchtliche Einklemmung im Zervikalmark hat, also im Rückenmark, je nach Erkrankung. Also es gibt eine große Palette. Ich habe da jetzt ganz bewusst eine sehr drastische Negativ- und Beispiele genannt. Das heißt, je nach Diagnose ist es dann die Aufgabe des Spezialisten, die zu erwartenden Begleiterscheinungen oder Komplikationen abzuklären und im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen dafür zu sorgen, dass eventuell nur unter Anführungszeichen diese Abweichung der Körpergröße eventuell überbleibt oder im Raum steht und besprochen werden muss.
Vielleicht zum Schluss auch noch, Sie haben schon erwähnt, dass ein Teil Ihrer Arbeit natürlich auch die Forschung ist, die Wissenschaft. Sie haben auch diese Software angesprochen, Wachstum.at, wo eben eine Perzentilenkurve erstmals entwickelt worden ist für österreichische Kinder. Woran wird denn konkret in Ihrem Fachgebiet vielleicht auch jetzt vor allem hierzulande geforscht?
Die Forschung auf dem Gebiet des Längenwachstums ist aktuell sehr stark auf die Genetik konzentriert. Die andere Sparte der Forschung bezieht sich auf die molekulare Wirkung von Hormonen und Faktoren innerhalb der Wachstumsfuge. Also wie kommt es dazu, dass ein Faktor, der verändert ist, der also durch eine genetische Untersuchung nachgewiesen werden kann, konkret eine derartig ausgeprägte Wachstumsstörung machen kann? Also das ist teilweise In-vitro-Forschung, die dann eben zu Tiermodellen führt und eben auch zur Entwicklung von Medikamenten, die eben auch die Beeinflussung der Körpergröße bei seltenen Wachstumsstörungen zum Inhalt hat. Das ist jetzt nichts, was in meinem Labor stattfindet. Hierfür braucht man also wirklich internationale Kooperationen. Aber das ist einer der Trends auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen, dass eben auch sogenannte Orphan Drugs, also Medikamente für seltene Erkrankungen entwickelt werden und auf den Markt kommen.
Haben Sie zum Schluss vielleicht noch einen Tipp oder eine Empfehlung für besorgte Eltern, die eben meinen, mein Kind könnte eine Wachstumsstörung haben, irgendwas stimmt da nicht, wie sie vorgehen sollten, oder vielleicht auch einfach was Positives?
Das Positive ist, dass der Grund zur Sorge, dass eine Krankheit besteht, bei Kindern, die für die Eltern auffällig klein sind, insgesamt gering sind. Und das ist mir schon ein Herzensanliegen als Kinderärztin, die es viel mit kranken Kindern zu tun hat, dass nichts zu finden oder keine Ursache zu finden im Prinzip eine gute Nachricht ist. Das Zweite ist, sich selbst gegenüber nachsichtig zu sein, dass man Abweichungen von der Norm noch immer als beunruhigend empfindet und dass es nicht so schnell geht in der eigenen Wahrnehmung, diese Varianz, die ja eigentlich was sehr Schönes ist, auch als positiv zu empfinden. Und für die Kinder würde ich mir wünschen, dass die Reaktionen der Eltern auch dementsprechend behutsam sind. Also wenn jetzt ein Kind, ein dreijähriges Kind aus dem Kindergarten nach Hause kommt und sagt, Der Maxi hat gesagt, ich bin klein, das nicht als Beleidigung zu interpretieren, denn wenn ein Dreijähriger gesagt bekommt, dass er klein ist, dann ist das einfach nur ein Beweis, dass das Kategorisieren beginnt und wahrscheinlich hat der Maxi recht. Und es ist der erste Zeitpunkt zu sagen, ja, stimmt, du bist klein.
Vielen herzlichen Dank für diese vielen Informationen, für Ihre Expertise und auch für diese positiven Schlussworte jetzt.
Dankeschön. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Danke.
Positive Worte findet auch der Gast in unserer nächsten Folge, Matthias Meester. Er ist mehrfacher Welt- und Europameister im Speerwurf und Paralympics-Silbermedaillengewinner im Kugelstoßen. Und er ist mit einer Größe von 1,42 Metern kleinwüchsig. Warum das manchmal zwar mühsam, aber kein Grund zum Trübsalblasen ist, hören Sie demnächst. Apropos positive Worte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn auf den diversen Streaming-Plattformen bewerten und ihm 5 Sterne geben. Dankeschön und bis bald.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.